Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, vor zwei Tagen hat in Thüringen mal wieder der NSU-Untersuchungsausschuss getagt und wir waren auch dabei und da wurde der Ermittlungsleiter vom 4.11., der Herr Menzel, vernommen. Genau, und dazu unterhalten wir uns jetzt mit Katharina König. Hallo.
Hallo.
Die ist nämlich am Telefon. Ja, wie gesagt, ihr habt ja den 4.11. in Thüringen jetzt schon eine ganze Weile behandelt, habt dann alle möglichen Leute gehört und so zum Abschluss, naja, es kommen noch welche, aber eigentlich zum Abschluss den Herrn Menzel, der dann alle Fragen, die sich aufgeworfen haben, beantworten könnte. Was ist denn jetzt zum 4.11. zu sagen? Jetzt habt ihr ihn ja sehr akribisch bearbeitet.
Ich glaube, das Entscheidende, was man sagen kann, ist, dass die großen Fragen und vor allem die großen Theorien und Möglichkeiten, was da am 4.11. nun alles hätte passieren können oder vielleicht passiert ist, durch den Thüringer Untersuchungsausschuss ausgeräumt sind. Also die Dritte-Mann-Theorie ist ausgeräumt. Genauso ist ausgeräumt, dass da im Hintergrund irgendjemand mit sozusagen einer großen steuernden Hand dahinter saß und den Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verursacht hat. Genauso ist ausgeräumt, warum sozusagen in der Obduktion der beiden dann wenig Gehirn festgestellt wird, im Wohnmobil vermeintlich kein Gehirn festgestellt wird und so weiter und so fort. Also es ist relativ viel, ich würde sagen 90% sind ausgeräumt der Theorien, beziehungsweise sind darauf die entsprechenden Antworten gefunden worden. Natürlich bleiben vereinzelt Fragen übrig und diejenigen, die sowieso davon überzeugt sind, dass hinter dem 4.11. eine große steuernde Hand sitzt, die kann man auch nicht überzeugen. Da ist es, glaube ich, egal, wie viele Antworten, wie viele Sitzungen, wie viele Jahre man sich mit dem 4. November 2011 beschäftigt, die erreicht man einfach nicht. Aber ich denke, so für den größeren Teil der Gesellschaft kann man eigentlich jetzt sagen, der 4.11. ist durch den Thüringer Untersuchungsausschuss weitestgehend aufgeklärt und die sozusagen die Variante, die auch vom Bundeskriminalamt in den Akten ermittelt wurde, die ist zutreffend. Ändert natürlich nichts an vielen Fragen, die man im Nachhinein noch hat. Sowas, Mensch, Leute, warum habt ihr denn den Feuerwehrleuten nicht Bescheid gegeben, dass dort geschossen wurde, damit die sich schusssichere Westen anziehen? Warum habt ihr das Wohnmobil weggeschleppt, anstelle es vor Ort stehen zu lassen, bis die Tatortgruppe kommt? Aber das ändert sozusagen im Gesamten nichts daran, dass der 4.11. weitestgehend so abgelaufen ist, wie es auch bisher in den Akten und auch in der Anklage in München vermerkt wurde.
Das heißt, um jetzt sozusagen den Mythos aufzulösen, die beiden Uwes, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, gehen diesen Banküberfall, stellen sich dann in Eisenach ab, um die Ringfahndung abzuwarten. Dann kommen zwei Polizisten, entdecken sie, man hört drei Schüsse, so heißt es inzwischen. Und dann fängt das Wohnmobil an zu brennen. Dann kommen die Behörden. Wie gehen die dann vor? Wie stellt sich euch das dar?
Das Wohnmobil brennt, dann trifft ein Feuerwehr, sowohl freiwillige Feuerwehr als auch Berufsfeuerwehr, als auch weitere Polizeiverstärkungen. Und erst im Nachgang, also circa eine halbe Stunde später, kommt dann der Einsatzleiter. Dann kommt noch Hubschraubereinsatz, dann kommen natürlich auch Gerichtsmedizin, die hinzugezogen wird. Ein Notarztwagen ist vor Ort, der hinzugezogen wird. Das sozusagen, die treffen nach und nach alle erstmal ein. Die Feuerwehr bekommt den Auftrag, das Wohnmobil zu löschen. Dann werden sozusagen die ersten Blicke in das Wohnmobil hineingeworfen. Was ist da überhaupt? Man stellt fest, zwei Personen mit so großflächigen Kopfverletzungen, dass man davon ausgehen kann, die beiden leben nicht mehr, einfach weil ja mit so großen Löchern im Kopf, mit dem Brand vorher, der gesunde Menschenverstand, so haben es uns die Polizeibeamten und auch Feuerwehr und auch Gerichtsmedizin gesagt, stellt der gesunde Menschenverstand fest, die können einfach nicht mehr leben, unabhängig davon, ob da jetzt ein Notarzt formal den Tod feststellt oder nicht. Dann trifft der Einsatzleiter ein. Der Einsatzleiter, der guckt in das Wohnmobil rein, entdeckt relativ schnell, dass da entweder eine Waffe auf dem Tisch im Wohnmobil liegt. Das erkennt er daran, weil eine Patrone aus der Waffe herausgeschmolzen ist, sozusagen durch die Hitze. Guckt sich das genauer an, geht davon aus, dass höchstwahrscheinlich noch mehr dahinter steckt, so ist zumindest die bisherige Interpretation, schnappt sich dann eine Harke, weil er feststellt, dass weitere Glutnester und Brandherde im Wohnmobil sind, die immer mal wieder aufklimmen. Das ist allerdings für uns im Untersuchungsausschuss noch eine etwas zu hinterfragende Version. Er hat so dargestellt, dass er dann die Glutnester und die Brandherde auseinanderzieht und ein Feuerwehrmann die sozusagen löscht, damit nicht nochmal der Brand entsteht. Dann stellt er fest, dass da eine Pumpgun liegt. Dann wird sozusagen auch die Pumpgun so ein Stück rausgezogen aus dem Wohnmobil. Dann wird entschieden, ein Tatortzelt zu bestellen, um das Ganze vor Ort abzusperren. Da gibt es jetzt unterschiedliche Versionen. Es gibt die Version des Polizeieinsatzleiters, der sagt, wir haben in Thüringen gar nicht so ein großes Einsatzzelt, also weder Polizei noch das technische Hilfswerk. Und es gibt andere, die sagen, natürlich gibt es auch in Thüringen so ein großes Zelt. Unabhängig davon, die bestellen das erstmal beim THW und 5 Minuten später bestellen sie das Tatortzelt ab, bestellen dann den Abschleppwagen, der kommt dann auch an. In der Zwischenzeit, bis der Abschleppwagen da ist, beginnen sie das Wohnmobil in so große Plastikplanen zu verpacken, also gerade die Oberseite, wo ja ein Loch drin ist im Wohnmobil. Als das Wohnmobil dann weitestgehend verpackt ist, trifft die Tatortgruppe ein. Die Tatortgruppe ist ja eigentlich dafür da, Spuren zu sichern, Tatort zu sichern, Asservate zu sichern und zu schauen, wie könnte so der Ablauf vor Ort gewesen sein. Der Tatortgruppe steht allerdings nicht die Zeit zur Verfügung, die sie normalerweise hat, weil es jetzt darum geht, das Wohnmobil möglichst schnell von dort wegzubringen. Die Tatortgruppe sichert noch eine Waffe und bekommt die Information, dass sozusagen erste Dokumentationsmaßnahmen erfolgt sind, sowohl um das Wohnmobil herum als auch im Wohnmobil drin. Also packt die Tatortgruppe die eine Waffe weg und fährt dann gemeinsam mit dem Abschleppwagen und dem Wohnmobil zu der Abschlepphalle und in der Abschlepphalle dann beginnen sozusagen die detaillierten Sicherstellungsmaßnahmen aller Asservate in der Abschlepphalle, in der Halle des Abschleppunternehmens so rum. Da werden dann auch die beiden Uwes aus dem Wohnmobil herausgeholt und also die Leichen und dann in die Gerichtsmedizin nach Jena verbracht. Und die folgenden Tage, also am 5. November, kommt dann unter anderem aus Baden-Württemberg Polizei und die hat dabei einen Brandursachen-Sachverständigen, der sich zumindest das Wohnmobil, der hat keinen Auftrag, ein Brandursachengutachten zu erstellen, aber schaut sich das Wohnmobil mal an, wie könnte das entstanden sein, der Brand, ist da sozusagen irgendwas Besonderes, wurde da ein Brandsatz benutzt oder. Und dann sichern sie die kommenden Tage die kompletten Asservate, das sind um die 40 Polizeikisten dann entdecken sie immer mehr Waffen. Und haben ja dann auch relativ schnell bereits am 4. November die Waffe vom Kiesewetter-Mord identifiziert, also von ihrem Kollegen Arnold. Und dann beginnt sozusagen die große Suche, große Aufklärung im weitesten Sinne, aber erstmal die Suche nach Beate Zschäpe.
Weil ja Uwe Mundlos dann schon in der Nacht vom 4. auf den 5. identifiziert wurde und sich dann in Thüringen doch erinnert wird, dass da sozusagen die nächsten beiden Bönhardt und Zschäpe wären und der zweite.
Na, das ist relativ logisch. Ja. Also das 3.17 Uhr, glaube ich, ist die Identifikation von Uwe Mundlos. Und da sag ich jetzt mal, wenn Uwe Mundlos identifiziert ist, da kommt man relativ schnell dann darauf, dass Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe logischerweise mit dazugehören und man fragt sich, wo sind die? Dann kommt man auf die Idee, die zweite Leiche könnte Uwe Bönhardt sein, auch wenn man sie noch nicht fertig oder ja identifiziert hat. Das geschieht ja dann erst durch DNA-Proben. Ja, und dann sucht man logischerweise Beate Zschäpe, die dritte der drei Untergetauchten.
Mhm. Und wie, wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken, wie hat sich denn dieser Tag sozusagen so verdächtig gemacht? Wie ist sie, glaubst du, konnte es dazu kommen, dass es überhaupt diese vielen Gerüchte und Verschwörungstheorien gab? Die gibt es ja jetzt nicht um jeden Mord zum Beispiel im NSU-Komplex. Um ein paar ja, aber um dann wieder andere nicht. Aber der 4.11. ist ja einer der großen Verschwörungstheorie-Tage.
Ja, zum einen, der NSU-Komplex bietet ja genügend Stellen und genügend Anlässe, um Verschwörungstheorien zu entwickeln oder auch, um es jetzt mal ein bisschen freundlicher zu sagen, bietet ja genügend Anlässe, mit einem kompletten Misstrauen gegenüber Sicherheitsbehörden, Polizei, Verfassungsschutz und so weiter, ja, das Ganze zu betrachten. Da ist ja auch, also ich meine, angesichts der V-Leute, von denen man bisher weiß, angesichts des Agierens des Verfassungsschutzes, angesichts aber auch des Agierens der Polizei im Zuge der versuchten Aufklärung der Morde vor 2011, ist sozusagen klar, dass das Misstrauen als solches erstmal besonders hoch ist. Jetzt ist am 4.11. der Bankraub und dann werden im Wohnmobil neben den zwei Leichen relativ viele Waffen gefunden. Und da fragt man sich natürlich als erstes, aus welchem Grund versuchen sich Böhnhardt und Mundlos, die bis dahin schon 10 Menschen umgebracht haben, nicht den Weg frei zu schießen. Warum gehen sie sozusagen nicht in die, ja, in den letzten Kampf und versuchen als Märtyrer zu sterben oder, ne, die ganzen verschiedenen Varianten. Ich glaube, das war eine der Hauptfragen ganz am Anfang, wieso erschießen die sich, wenn dort draußen zwei Streifenbeamte sind und die selber mit einem sehr großen Waffenarsenal ausgestattet sind. Das zweite war, dass sich dann die Frage stellte, wie kann das sein, dass das Wohnmobil sozusagen abgeschleppt wird, dadurch ja auch ein Tatort verunreinigt wird, weil Spuren durcheinander kommen, also abschleppen, indem man das Wohnmobil hochzieht auf so einen Abschleppwagen. Und warum wird das an so einen extra Ort gebracht, sichergestellt, die Abschlepphalle wird bewacht. Da entstehen natürlich, glaube ich, bei gewissen Leuten Irritationen, da muss irgendwas Größeres dahinter stecken, wenn die so agieren. Und wenn die sozusagen einen Tatort aus dem Blick der Öffentlichkeit nehmen, dann kam dazu, als wir begonnen, kurz bevor wir begonnen haben mit dem 4.11. im Untersuchungsausschuss, ist bekannt geworden, dass die Feuerwehr Fotos gemacht hatte und diese Fotos beschlagnahmt wurden von der Polizei und die SD-Karte gelöscht an die Feuerwehr zurückgegeben wurde. Kam natürlich die nächste Frage auf, was ist auf diesen Fotos, was versucht man zu verheimlichen, zu vertuschen, zu verdecken, verschleiern. Und wenn man sozusagen sich den gesamten NSU-Komplex anschaut, da wird ja relativ viel vertuscht, verschleiert, verdeckt oder auch geschreddert. Und insofern wurde dann höchstwahrscheinlich dieses Misstrauen übertragen auf den 4. November und man war der Meinung, man könne hier eine große steuernde Hand dahinter entdecken und man hätte hier sozusagen die Möglichkeit zu belegen, in welcher Art und Weise staatliche Behörden ja sozusagen mit Nazis oder gegen Nazis, nein, mit Nazis Hand in Hand arbeiten und dass es in Wirklichkeit gar nicht Mundlos und Böhnhardt waren, die die Morde begangen haben, sondern dass dahinter irgendwelche staatlichen Interessen stehen würden. Also da kommt ja dann noch die Verschwörungstheorie von rechts mit ins Spiel, nämlich dass es, dass die eigentlichen Täter nicht Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe sind, sondern das sind Opfer staatlichen Agierens. Was dann noch mit ins Spiel kam, war, dass sozusagen am Anfang diverse Aussagen, also verschiedene Aussagen von verschiedenen Personen zum 4. November kursierten. Also einmal hatte der Einsatzleiter, der hatte ja in München schon ausgesagt, der hatte auch im ersten Thüringer Untersuchungsausschuss ausgesagt, der hatte im Bundesuntersuchungsausschuss ausgesagt. Und da waren die Geschichten einfach, die er dort oder die Antworten, die er ja in einem Gremium erzählte, waren nicht übereinstimmend mit den Antworten, die er in einem anderen Gremium erzählte. Das hat dann noch zusätzlich dazu beigetragen, dass das Ganze sozusagen ja immer weiter sich selbst befeuerte und die Verschwörungstheorien fast schon explodierten rund um den 4. November. Ja, und ansonsten, ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass es Leute gibt, die sich einfach nicht vorstellen können, dass Nazis, selbst wenn sie ausgestattet sind mit Wahnsinnswaffen, nicht bereit sind, in die Hände der Polizei zu fallen und sich dann eben im Fall der Fälle lieber selber erschießen. Dieses Ausstiegsszenario, so nenne ich es jetzt mal, von Mundlos und Böhmert, ich glaube, das war einfach nicht vorstellbar für einen Großteil der Leute. Und dann wurden sozusagen all die Lücken, die die Realität nun mal hat, wurden zusammengesetzt und dann wurde versucht, eine rote Linie zu finden, die die ganzen Lücken verbindet und mit einer Theorie erklärt. Und am Ende kam raus, es steckt der Staat dahinter, der BND war vor Ort, was weiß ich was alles noch dazu. Und dann gab es gewisse Personen, die das Ganze mitbefördert haben, indem sie in einer, ja, ich sag mal in einer Art, in einer Art von Öffentlichkeitswirksamkeit dazu beigetragen haben, dass diejenigen, die irritiert waren rund um den 4.11. plötzlich beispielsweise den Wolfgang Schorlau, der als Sachverständiger im NSU-Ausschuss in Baden-Württemberg war, als ihren Unterstützer mit hatten, der ja auch erzählt, 4.11. steckt eine große Theorie dahinter, große Verschwörung dahinter und nur sein Buch würde darauf Antworten geben und. Also da kommen wahnsinnig viele Komponenten zusammen. Und ich glaube, so das Entscheidende am Ende ist zu sagen, die Realität hat immer Lücken. Da erklärt sich im Nachhinein nie 100% etwas, dass sich Leute widersprechen in Kleinigkeiten, ne? Wann wer vor Ort war, wer zuerst ins Wohnmobil reingeschaut hat und so weiter. Das ist sogar eigentlich eher das, was es glaubwürdig macht, dass der 4. November so abgelaufen ist, als wenn jetzt alle mit derselben Geschichte kommen würden. Und dann muss man sich einfach mal bewusst machen, da war nicht nur Polizei vor Ort und übrigens diverse Polizei, also aus Eisenach, aus Gotha, später kam dann auch noch Bereitschaftspolizei mit dazu, sondern da war eben auch Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, ein Notarzt, die Gerichtsmedizin und die Rettungsassistenten da. Und dazu kommen Anwohner und dazu kommen Presse, also Journalisten, ein Fernsehteam. Wir haben wahnsinnig viele Fotos mittlerweile vom 4. November 2011 von Journalisten bekommen. Und dann eben Fotos, die die Polizei angefertigt hat und. Also wenn man davon ausgeht, wie es ja einige machen, dass dahinter die große steuernde Hand steckt, dann kann man nur eins sagen, Leute, wenn es eine große steuernde Hand gibt, dann achtet die darauf, dass da nicht um die 100 Personen, die man nicht mehr unter Kontrolle haben könnte, vor Ort sind, die alle möglichen Details mitbekommen, sondern dann probiert man das, glaube ich, ganz anders zu klären. Und allein das sich mal bewusst machen, da sind ja 50, 60 Leute direkt vor Ort, die alles Mögliche mitbekommen. Davon auszugehen, dass es eine steuernde Hand gibt, ist halt absoluter Quatsch. Und wenn es eine steuernde Hand gäbe, dann soll mir mal jemand erklären, warum wir im Untersuchungsausschuss mittlerweile Bilder vorliegen haben von der Hake, mittlerweile Bilder vorliegen haben von der Feuerwehr, die Bilder vorliegen haben von der Polizei, jetzt neu bekommen haben, die sogenannten Spheron-Bilder, also wo man so eine Art wie 3D-Modell des Wohnmobils hat und. Das ist halt totaler Quatsch und insofern, die Realität hat Lücken. Eine Verschwörungstheorie ist 150% sicher und allein das macht, glaube ich, die Verschwörungstheorien schon unglaubwürdig, wenn man den 4.11. sich betrachtet.
Nun, wenn man dann aber im Untersuchungsausschuss sozusagen ist und sich so eine Aussage anhört, ist immer personenabhängig, aber dann tut das ja auch nicht viel dafür, dass man von diesen Theorien abgeht, wenn man sie denn hat, weil sich die Polizisten tatsächlich, oder zumindest der Menzel, verhält sich ja nicht unverdächtig, dadurch, dass er einfach ganz viel auf Fragen mit Regeln antwortet, dadurch, dass er, also der zieht sich dann auf Polizeiregeln zurück, ne, oder auf Erfahrungswerte und dass man einfach den Eindruck bekommt, dass er da was verschleiert. Allerdings wäre dann so mein Eindruck, dass einfach schlechte Polizeiarbeit verschleiert werden muss, weil er setzt sich nicht einfach hin und sagt, hey, ich habe da einfach das blöd gemacht, ich habe eine Matte da in den Eingang gelegt, ich habe da mit einer Hake da drin rumgestochert, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, so, sondern der fängt dann irgendwas an zu erzählen.
Ich glaube, Herr Menzel ist ein Stück weit angegriffen, weil sozusagen er als Person in den letzten drei Jahren ungefähr, seitdem das mit den Theorien rund um den 4. November losging, massiv im Fokus steht von gerade von so verschwörungstheoretischen Blogs und Personen, die an ihm alles festmachen. Also er ist derjenige, der mit dieser steuernden Hand zusammenarbeitet. Er ist derjenige, der irgendwas zu verschleiern hat. Er ist derjenige, der vertuscht, der nur aussagen müsste und dann wäre alles klar und so weiter und so fort. Und Herr Menzel fühlt sich in seinem, mein Eindruck, fühlt sich in seinem polizeilichen Agieren angegriffen, von sowohl von den diversen Theorien, die kursieren, als auch von den, ich sag mal, Fehlern, die mittlerweile öffentlich geworden sind. Und meine Güte, da sind wir bei dem, was sowohl der Bundesuntersuchungsausschuss als auch der Thüringer Untersuchungsausschuss festgestellt haben. Es fehlt eine Fehlerkultur innerhalb der Polizei. Und es wäre zumindest jetzt in der Untersuchungsausschusssitzung, wenn er da an 2, 3 Stellen einfach mal eingestanden hätte, ja, das war vielleicht die geschickteste Variante. Oder im Nachgang betrachtet würde ich es auch anders machen. Aber Sie müssen auch mal verstehen, am 4.11.2011 geht niemand davon aus, dass die zwei Leichen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind. Sondern am 4.11. sind es zwei Bankräuber, die Waffen im Wohnmobil haben. Aber man weiß noch gar nicht, was da alles hinten dran mithängt. Und die haben am 4.11. vor dem Hintergrund agiert, zwei Bankräuber. Sie sind sich aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob die beiden auch die Bankräuber sind. Deswegen wird ja auch eine Suche fortgesetzt, weil man verhindern will, dass die Bankräuber weiterhin mit Waffe irgendwo durch Eisenach oder durch Thüringen oder wo auch immer langziehen. Ja, und das hätte, ich glaube, wenn Herr Menzel da ein Stück weit von der, ich nenne es jetzt mal verletzte Eitelkeit oder auch generell verletzte Persönlichkeit, wenn er das ein bisschen lassen könnte und an 2, 3 Stellen einfach sagen könnte, das mag aus heutiger Perspektive ein Fehler sein, aus damaliger Sicht war es die richtige Entscheidung, dann wäre das alles überhaupt keine, dann wäre das alles überhaupt keine Frage mehr. Das ist, ich würde das schon so einordnen, der fühlt sich in seiner polizeilichen Arbeit angegriffen und dann, wie gesagt, es fehlt grundsätzlich die Fehlerkultur innerhalb der Polizei.
Ja, das sehe ich ähnlich. Aber das ist natürlich dann, man arbeitet so komplexe akribisch ab und am Ende stellt sich halt raus, okay, es ist halt leider nicht so wie im Fernsehen bei der Polizeiarbeit, wenn es um Tatortarbeit geht. Aber das in so komplex erscheint ja so fast alles so total verdächtig. Bei manchen ist mehr dahinter, wenn man dahinter schaut. Bei anderen ist es halt nur dann ältere Polizisten und so. Das ist echt.
Ja. Aber Entschuldigung, ich glaube, man darf einfach nicht mit diesem Navy CIS oder was auch immer Wissen an solche Tatorte rangehen, wie da gearbeitet wird, sondern das läuft viel an langweiliger ab als erstes. Und als zweites, das fand ich spannend, dass einer aus der Tatortgruppe mir gesagt hat, so detailliert wie diesen Tatort, wie dieses Wohnmobil, haben wir selten einen Tatort aufgearbeitet. Ab dem Moment, wo wir sozusagen wussten, dass da eine Waffe mit Verbindung zum Mord an Michel Kiesewetter gefunden wurde. Und das ist auch per Aktenlage, ist das auch, das ist schon Wahnsinn. Also wie detailliert da gearbeitet wurde, was da alles festgestellt wurde, was alles überprüft wurde. Also der 4. November ist nicht der entscheidende Komplex im NSU-Komplex, das als erstes. Und der 4. November trägt nicht zur Aufklärung des NSU-Komplexes bei, sondern der trägt, wenn überhaupt, dazu bei, dass man gewisse Theorien mit der Realität dann beantworten kann, dass man die auch abschmettern kann mit den Fakten, die es jetzt über den Untersuchungsausschuss gibt und über die Akten gibt und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende, eine Tatortarbeit verläuft nicht wie im Fernsehen und verläuft nicht wie wie in Serien, die wir alle mehr oder weniger mal schauen.
Obwohl es vielleicht besser wäre. Naja, aber ist halt natürlich die Frage, ob das für diejenigen, die halt gerne auf spektakuläre Theorien stehen, ob für die das jetzt befriedigend ist. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja auch, dass sich an viele andere Komplexe im NSU-Komplex gar nicht so detailliert angesetzt wird, dass sich einfach niemand die Zeit nimmt, weil das einfach zu unspektakulär ist. Aber ihr habt das jetzt gemacht und für den 4.11. das ausgeräumt. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss macht das ja gleich nochmal. Was wären denn eigentlich Themen für den, die mal angehen könnten in ihrer kürzeren Zeit, anstatt eure Arbeit einfach nochmal zu machen?
Ah ja, das ist so, da frage ich mich ehrlich gesagt auch, was das soll. Also weil zum einen unterstellt das ja in der Theorie, dass der Thüringer Untersuchungsausschuss nicht gut genug arbeiten würde, wo ich mich frage, wo haben Sie dafür die Ansätze? Und zum Zweiten ist es ehrlich gesagt so sinnlos, das exakt nochmal zu machen mit denselben Zeugen, mit denselben Akten. Das ist pure Zeitverschwendung. Die sollten eigentlich ans Bundesamt für Verfassungsschutz ran. Das ist das ist sozusagen der Bereich, da können die Landesuntersuchungsausschüsse können nicht drauf zugreifen, können weder die V-Mann-Akten einsehen, noch können sie die Treffberichte einsehen, noch können sie Mitarbeiter vom Bundesamt für Verfassungsschutz in der Form laden, wie es der Bundesuntersuchungsausschuss kann. Und die sollten dringend an diesen Komplex rangehen, weil über das Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es definitiv eine weitere Möglichkeit, den NSU-Komplex aufzuklären. Letztes Beispiel mit Marschner ist ja, glaube ich, mittlerweile allen bewusst, der weitere V-Mann, der übers Bundesamt geführt wurde und der möglicherweise, es gibt da sehr viele Indizien, die dafür sprechen, Mundlos und Böhnhardt bei sich angestellt hatte und über den möglicherweise sogar eines der Wohnmobile gemietet wurde, mit dem dann zu den Tatorten gefahren wurde und Menschen umgebracht wurden. Und das sind Aufgaben, an die der Bundesuntersuchungsausschuss ran muss. Aber das macht er nicht, wenn er sich um den 4. November in Eisenach und den 4. November in Zwickau kümmert und die folgenden Tage.
Ja, und das ist natürlich... Wir haben hier immer mal wieder über einen möglichen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss im Bund gesprochen und das auch befürwortet. Aber jetzt ist das natürlich so ein bisschen enttäuschend, vor allem, weil ja auch nächstes Jahr schon gewählt wird. Aber ihr habt ja noch ein bisschen mehr Zeit. Es kommen jetzt vielleicht noch ein paar 4. November-Zeugen, Zeuginnen zu euch. Aber was sind denn dann danach eure Pläne im Thüringer Untersuchungsausschuss?
Der große Plan ist, an das Netzwerk näher ranzukommen und zu schauen, inwieweit da Thüringer Sicherheitsbehörden Kenntnis hatten über das unterstellte, vermutete Netzwerk. Und dazu kommt als erstes der nächste große Komplex, mögliche Verbindungen des späteren NSU-Kerntrios zur organisierten Kriminalität. Und das heißt, wir bekommen, niemand weiß, wie viele Aktenordner das im Gesamten sind, aber die Akten, die der Thüringer Verfassungsschutz zur organisierten Kriminalität hatte, der hat bis 2012 hat das als eigenen Arbeitsbereich gehabt, die kriegen wir dazu, Akten organisierte Kriminalität aus Staatsanwaltschaften und Polizei. Und dann geht das berühmte Suchen nach der Nadel im Heuhaufen los, weil natürlich erstmal niemand weiß, nach welcher Struktur könnten denn diese Verbindungen zwischen NSU, zwischen Thüringer Heimatschutz, Anti-Antifa Ostthüringen und Strukturen der organisierten Kriminalität funktioniert haben. Wer sind da überhaupt die Personen, nach denen man schauen muss? Und wie zieht sich das möglicherweise in den Zeitraum des Untertauchens hinein? Also von Waffenlieferungen über Geldbeschaffung, über sonstige Formen der Unterstützung. Das ist so der zweite große Komplex, den wir machen. Darüber, wie gesagt, dann auch erneut Verfassungsschutz-V-Leute und eben der Versuch, ans Netzwerk ranzukommen. Dann haben wir aus dem letzten Untersuchungsausschuss noch so ein paar Detail-Kleinfragen, die offen sind. Die werden irgendwann zwischendurch mit abgearbeitet und abgehandelt. Und dann kommt sozusagen der dritte große Komplex, nämlich der Mord an Michelle Kiesewetter. Da haben wir in Thüringen die Chance, dadurch, dass sie Thüringerin ist, zumindest gewisse Teile mit zu bearbeiten, setzen allerdings auch darauf, dass in Baden-Württemberg, sofern es einen zweiten Untersuchungsausschuss geben sollte, dieser besser arbeitet als der erste Untersuchungsausschuss und sich mal dort den Strukturen, Neonazi-Netzwerke, organisierte Kriminalität und so weiter widmet. Das ist ehrlich gesagt im ersten Untersuchungsausschuss alles andere als großartig gewesen, was da geleistet wurde.
Sind die denn in irgendeiner Art und Weise da schon weitergekommen? Weil auch der Kiesewetter-Mord ist einer der Punkte im NSU-Komplex, die naja, noch recht unaufgeklärt sind, rätselhaft sind.
Also der Baden-Württemberger Untersuchungsausschuss hat ja in seinem Abschlussbericht geschrieben, Michelle Kiesewetter war ein Zufallsopfer. Und haben ja, nachdem Beate Zschäpe im Münchner NSU-Prozess ausgesagt hatte, hat der Baden-Württemberger Ausschuss erstmal seine nächste Sitzung abgesagt. So im Sinne von Beate Zschäpe sagt, es war ein Zufallsopfer, weil eine weitere Waffe gebraucht wurde. Dem schließen wir uns jetzt an und das halten wir dann auch so in unserem Abschlussbericht fest. So kam das zumindest bei mir an. Und das ist nicht die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses, sich ohne weiteres Aktenstudium oder auch ohne weitere Zeugeneinvernehmung oder ohne weitere Recherche im Unterstützerumfeld da so einer, ja, der einer einfachen und schnellen Antwort sozusagen zu beugen und die in den Abschlussbericht zu schreiben. Ich fand das sehr schwach, was da kam. Also da fehlte mir das komplette Unterstützernetzwerk, von dem man ja bisher schon weiß, dass die drei im Untergrund mit unterstützt haben und die in Baden-Württemberg leben. Das hat der Baden-Württemberger Ausschuss also definitiv nicht in der Art und Weise behandelt und bearbeitet, wie er es hätte machen können.
Ja, da könnt ihr ja dann nochmal nacharbeiten und vielleicht gibt es ja auch in Baden-Württemberg einen zweiten Ausschuss und da wird sich das dann vielleicht nochmal näher angeguckt. Wo ein Ausschuss ja auch neu ist, ist ja Brandenburg. Da gibt es ja jetzt den neuesten NSU-Untersuchungsausschuss. Also eigentlich scheint es ja noch nicht aufgehört zu haben, dass Untersuchungsausschüsse neu entstehen. Hegst du da ein bisschen Hoffnung, dass da zum Teil noch Sachen rauskommen?
Na, ich glaube so grundsätzlich, dass erstmal Untersuchungsausschüsse und damit verbunden ja auch eine gewisse Öffentlichkeit dazu beitragen, dass weitere Details öffentlich werden, die als solches zur Aufklärung mit beitragen. Und Brandenburg stellt sich natürlich die Frage mit Piato alias Carsten Schepanski, V-Mann, über den Waffen organisiert werden sollten für das untergetauchte Trio. Was ist denn da eigentlich passiert? Welches Wissen hatte denn damals der Brandenburger Verfassungsschutz? Und nicht nur über Piato, sondern auch durch weitere V-Leute, die er in dem Zeitraum geführt hat. Und insofern, also ich plädiere immer dafür, in jedem Bundesland Untersuchungsausschüsse einzusetzen, auch in denen kein Mord passiert ist, weil dieses Unterstützernetzwerk, von dem wir bisher schon wissen, konzentriert sich nicht allein auf die Bundesländer, in denen Morde stattgefunden haben, sondern ist in allen Bundesländern auffindbar. Und von daher die einzige Chance, an die entsprechenden Akten und die entsprechenden Deckblattberichte ranzukommen, besteht darin, dass Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden, die dann eben auch die Möglichkeit des Zugriffs haben. Also hoffe ich, Brandenburg, denke ich, gibt es eine Chance, weitere Teile der Aufklärung mit zu erreichen.
Und ja, öffentliches Interesse, auch das war immer mal schon Thema hier bei uns, aber manchmal flammt es ja auf rund um diese Trilogie, die da lief in der ARD, um die Filmtrilogie. Mag man von der halten, was man möchte. Wie gesagt, zweiter Teil und die Doku waren gut, der Rest, naja, aber es gab schon öffentliche Aufmerksamkeit und teilweise scheint es ja doch auch in der Bevölkerung Interesse zu geben, wenn denn mal da was rauskommt. Und so entsteht vielleicht manchmal auch ein kleiner Druckfaktor. Also vielleicht ist es noch nicht ganz vorbei, das Ganze, und vielleicht lassen sich noch ein paar Fragen klären.
Ja, Fragen klären bestimmt. Ich glaube, die Zeit des gesellschaftlichen Drucks ist vorbei. Da bin ich leider etwas skeptisch, was das angeht. Den gesellschaftlichen Druck gab es Ende 2011, Anfang 2012. Und dann ja, ist so eine Art Gewöhnungseffekt eingetreten. Und ich glaube, bei vielen auch so ein, ihr werdet es sowieso nicht aufklären können, da hängen halt Geheimdienste mit drin. Und der Geheimdienst wird auch nicht dazu beitragen, dass das Ganze aufgeklärt wird. Und so ein Gewöhnungseffekt im Sinne von, ach, der nächste V-Mann, okay, wo ist eigentlich der Neuigkeitswert? Ne? Wenn man, ich glaube, bisher sind es ja irgendwas um die 40 V-Leute rund um das NSU-Trio. Da spielt dann der 41., 42. irgendwann auch keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit. Ne? Das so, ja. Also ich natürlich Hoffnung immer haben, aber mein Realitätssinn sagt mir, die Zeit des gesellschaftlichen Drucks im Zusammenhang mit NSU ist leider vorbei.
Aber manchmal gibt es noch ein kleineres Interesse auf jeden Fall. Ja, aber genau, wenn Neues herauskommt, was Thüringen betrifft, werden wir hier wieder sprechen am Telefon. Und solange, bis dahin bedanke ich mich bei dir für das Interview. Auch. Vielen Dank. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Katharina König zum 4.11.2011. Ein Themenkomplex, der jetzt fast schon abgeschlossen ist im Thüringer Untersuchungsausschuss. Auch dort sind die Sitzungen öffentlich und ein Besuch lohnt sich dort immer, sich das also mal anzugucken, wie im NSU-Komplex aufgeklärt wird. Und da ist der Thüringer Untersuchungsausschuss ein sehr gutes Beispiel, weil im Gegensatz zum hessischen Untersuchungsausschuss zum Beispiel immer wieder nachgefragt wird, Zeugen auch mal ein bisschen in die Ecke gedrängt werden. Im hessischen Untersuchungsausschuss wird da ja eher beschwichtigt vom Vorsitzenden, der sich dort eher als eine Art Moderator versteht, um die Zeugen einzuführen, wie das dort alles funktioniert. Das ist in Thüringen nicht der Fall, sondern dort wird richtig nachgefragt, fundiert nachgefragt, immer wieder. Zeugen wirken auch deutlich nervöser als in Hessen. Also da wird aufgeklärt im NSU-Komplex und die haben glücklicherweise auch noch eine ganze Weile Zeit, das weiter zu tun, bis zur nächsten Wahl noch ungefähr 3 Jahre. Ja, und wenn dort der nächste Komplex in Angriff genommen wird, werden wir auch darüber natürlich hier wieder berichten. Jetzt dokumentieren wir noch von Radio Korax ein Interview mit Fritz Burschel, nämlich zu knapp 3 Jahre NSU-Prozess. Das heißt also auch knapp 3 Jahre diese Sendung. Das nur nebenbei bemerkt. Also 3 Jahre fast läuft jetzt schon der NSU-Prozess. Und hier gibt es einen Rückblick bei Radio Korax, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Viel Spaß dabei.
Tschüss.
Bemerkenswert waren 2 Dinge eigentlich vergangene Woche. Zum einen ein heftiger Schlagabtausch zwischen der Bundesanwaltschaft und der Nebenklage. Das war starker Tobak und auf der anderen Seite ein Beweisantrag, auf den man eigentlich hätte warten können. Also dass man hätte erwartet, dass es schneller kommt, ist dann aber jetzt erst ein paar Monate nach der Aussage von Beate Zschäpe gekommen. Aber der Reihe nach. Also, der Schlagabtausch zwischen der Bundesanwaltschaft und der Nebenklage ging entlang der Causa Marschner. Wir erinnern uns, Ralf Marschner ist eine von den ganz dicken Katzen in der sächsischen Nazi-Szene gewesen, hat mehrere Geschäfte in Zwickau betrieben, also Läden und auch ein Baugeschäft und alles Mögliche. Und es ist durch Recherchen oder sagen wir mal von fortgeführten Recherchen von Dirk Larz und Stefan Aust ans Licht gekommen, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach in den Jahren 2000 und 2001 mindestens Uwe Mundlos bei sich auf der Baustelle beschäftigt hatte. Es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise auch Uwe Böhnhardt eine Zeit lang dort gearbeitet hat und es gibt weitere, ein bisschen unsicherere Hinweise auch darauf, dass Beate Zschäpe bei ihm in Läden gearbeitet haben könnte. Jetzt hat natürlich daraus die Nebenklage, etliche Nebenklageanwältinnen und Anwälte, haben daraus natürlich einen Beweisantrag gemacht und haben gesagt, okay, dieser Mann spielt für die Zeit des NSU im Untergrund, immer in Anführungszeichen, eine entscheidende, eine wichtige Rolle und haben das entsprechend formuliert in der vorvergangenen Woche schon. Und in der vergangenen Woche hat die Bundesanwaltschaft dazu Stellung genommen, hat gesagt, ja, nee, das tut alles hier nichts zur Sache, das hat nichts mit der Schuld- und Strafzumessung zu tun und man müsse auch auf die Tube drücken, schließlich gelte das Beschleunigungsgebot und haben also diesen Antrag komplett vom Tisch gewischt. Und das hat natürlich wirklich und berechtigterweise, wie ich finde, zu empörten Repliken seitens einzelner Nebenklagevertreterinnen und Vertreter gegeben. Vor allen Dingen Axel Hoffmann hat also deutliche Worte gefunden, hat gesagt, er ist absolut empört, dass nachdem wir jetzt fast 3 Jahre lang jedes Steinchen umgedreht haben, jeden Aspekt des Lebens dieser 3 Leute in so etwas Ähnlichem wie Untergrund uns angeschaut haben, Zeugen dazu gehört haben, Dutzende Zeugen dazu gehört haben, insbesondere auch zum sächsischen Blood and Honor Netzwerk. Und auf einmal soll so eine entscheidende Information nicht mehr verfolgt werden, nicht mehr ermittelt werden. Das führt zu kompletter Fassungslosigkeit, denn und das könnte der Knackpunkt sein. In dieser Zeit war Ralf Marschner, Manolo genannt, auch Zuträger des Verfassungsschutzes, also V-Mann. Das heißt, er hat möglicherweise Uwe Mundlos vielleicht auch die anderen beiden, zu einer Zeit beschäftigt, als er regelmäßig Informationen an den Verfassungsschutz weitergegeben hat. Also die Nebenklage hat in einer empörten Presseerklärung auch von betreutem Morden gesprochen. Das heißt also, in dieser Zeit sind schon Menschen umgebracht worden vom NSU und in dieser Zeit haben sie bei Marschner gearbeitet. Marschner hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz Informationen geliefert. Entweder er hat ihnen die entscheidende Information nicht geliefert, das heißt, er war ein schlechter V-Mann und hat gelogen, was das V-Mann-System nochmal in Frage stellen würde. Oder er hat tatsächlich das Bundesamt über diese Leute im Untergrund informiert und das Bundesamt hat nichts unternommen. Das heißt also, das wäre eine Mitverantwortung für die zumindest ersten Morde des NSU. Denn zu dieser Zeit, und das ist noch ein weiterer Aspekt, hat die Baufirma von Marschner auch Fahrzeuge ausgeliehen. Er hatte etliche Baustellen in München und in Nürnberg. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Fahrzeuge, die im Namen dieser Firma angemietet wurden, auch zum Zwecke der Ermordung von Menschen benutzt worden sind. Und sich hinzustellen als Bundesanwaltschaft und zu sagen, das tut hier nichts zur Sache, ist wirklich haarsträubend.
Haben die das begründet?
Sie haben tatsächlich gesagt, man könnte diesem Zeugen nicht vorladen, weil er im Ausland lebt. Das ist nicht sicher. Er hat eine Zeit lang in Vaduz, also in Liechtenstein, gelebt und in der Schweiz. Und wir hatten ja etliche Zeugen aus der Schweiz auch im Gerichtsverfahren. Also mit dem Beschleunigungsgebot zu kommen wegen eines Auslandszeugen ist doch sehr fadenscheinig. Und sie sagen, zur Entscheidung über ein Urteil im Zusammenhang mit der Anklage tut die Figur Ralf Marschner nichts zur Sache. Das ist, also was dahinter steckt, ist natürlich, dass sie versuchen, den Verfassungsschutz hier rauszuhalten. Also die mögliche Erkenntnis, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nichts unternommen hat, obwohl es wusste, was da vor sich geht, über Informationen von Marschner. Überhaupt ist es so, dass die Kritik an der Bundesanwaltschaft jetzt deutlich lauter wird, weil es die Hinweise gibt, dass die Bundesanwaltschaft ganz gezielt bestimmte Erkenntnisse zurückhält und nur dann ins Verfahren einbringt, wenn jemand quasi danach verlangt. So nach dem Motto, wieso, wenn ihr nicht fragt, dann gibt es diese bestimmte Information auch nicht. Ich will das kurz erklären. Es funktioniert so. Wir wissen, es gibt 9 weitere Ermittlungsverfahren im NSU-Komplex gegen Personen, die wir zum Teil namentlich kennen. Und es gibt ein 10. Verfahren, und das ist ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Einige Leute aus der Nebenklage bezeichnen dieses Verfahren als eine Art Parkplatz oder als Container für weitergehende Ermittlungen, die durchaus etwas mit der aktuellen Anklage zu tun haben, die aber dann aufgrund laufender Ermittlungen eben nicht in das Verfahren eingebracht werden. Und auf diese Art und Weise kann die Bundesanwaltschaft weitergehende Fragen, die im Verfahren die ganze Zeit jetzt natürlich auch gestellt werden, nicht zuletzt aufgrund der Causa Marschner, abblocken und sagen, dazu gibt's nichts, dazu haben wir nichts. Es ist ganz offensichtlich, dass die Bundesanwaltschaft wesentlich mehr Informationen hat, als sie eingesteht und dass sie mit anderen Worten, so wie Axel Hoffmann, der Nebenklagevertreter, das sagte, dann das Aufklärungsinteresse der Angehörigen aufgekündigt hat. Und das ist natürlich eine dramatische Situation. Diese Auseinandersetzung zwischen Bundesanwaltschaft und Nebenklage ist ja vom ersten Tag an vorhanden gewesen. Jetzt aber ist sie im Moment doch deutlich eskaliert. Die Kritik an der Bundesanwaltschaft wird zunehmend lauter.
Da entsteht allerdings auch eine Situation, die ein bisschen paradox scheint, denn auch den Anwälten der Angeklagten ist ja sicherlich daran gelegen, diese Beteiligung des Verfassungsschutzes, die mutmaßliche Beteiligung auftauchen zu lassen. Wir haben es schon mehrfach bekommen innerhalb des Prozesses, dass da natürlich sowas wie so eine Art fehlende Unterbrechung von Vorbereitungen für Taten und so eine Rolle spielt. Also eine Entlastungsmoment vielleicht auch für die Angeklagten. Wie ist denn diese Situation?
Ja, also die Verteidigung Wohlleben vor allen Dingen, das ist ja die aktivste Verteidigungsriege, auch die unangenehmste kann man sagen und eigentlich auch die abstoßendste, denn da sind ja richtig Leute aus der rechten Szene dabei, Szeneanwälte und auch ein richtiger Nazi, Wolfram Narath. Und die merken, dass Richter Götzl schon versucht, langsam die Beweisaufnahme irgendwie zu Ende zu führen und fangen jetzt an, wie wild, Befangenheitsanträge und weitere Beweisanträge zu stellen. Woran sie sich festhalten im Moment ist so ein bisschen die Frage, ob der Weg der Ceska, also der Mordwaffe Ceska 83, wie er in der Anklage beschrieben ist, ob der wirklich zu halten ist. Das heißt, sie behaupten, der Weg über dieses Schweizer Waffengeschäft, einen Zwischenhändler in der Schweiz, weitere Zwischenhändler in Deutschland, die auch schon als Zeugen gehört worden sind, in diesen Szeneladen nach Jena, das versuchen sie immer wieder zu erschüttern mit neuen Beweisanträgen. Aber sie haben natürlich auch ihre Kritik an der Bundesanwaltschaft, behaupten ebenfalls, die Bundesanwaltschaft würde mauern, würde Dinge nicht ins Verfahren einbringen, die aber verfahrensrelevant sind. Haben deswegen auch die Abtrennung des Verfahrens Wohlleben beantragt und gesagt, sie wollen die Originalakten sehen, um zu überprüfen, ob auch alles geliefert worden ist, was an Informationen da ist. Das ist natürlich alles abgelehnt worden, ist ja klar, weil sonst wäre der Prozess auch irgendwie ins Wanken geraten. Aber sie haben auch gesagt, die Bundesanwaltschaft, wenn sie es braucht, wenn es in ihrem Sinne ist, dann ziehen sie auf einmal irgendwelche Beweismittel aus der Schublade aus oder zaubern Beweismittel aus dem Hut. Das haben sie zum Beispiel in einem wirklich widerlichen Zusammenhang behauptet. Da geht es um ein Schlafshirt von Ralf Wohlleben. Der hat wohl, bevor er inhaftiert wurde, nachts meist ein T-Shirt getragen. Und dieses T-Shirt hat es tatsächlich in sich. Das ist bei der Hausdurchsuchung 2011, also nach dem Aufliegen des NSU, beschlagnahmt worden. Das ist ein krude antisemitisches Shirt mit so einem Motiv drauf, Eisenbahnromantik. Und unter diesem Schriftzug, der in so einem Bogen geführt ist, sieht man dieses große Eingangstor von Auschwitz-Birkenau und Gleisanlagen dazu. Also ein zynisches, widerliches Dokument von glühend antisemitischen Haltungen. Und natürlich hat die Verteidigung Wohlleben kein Interesse daran, dass dieses T-Shirt ins Verfahren eingeführt wird. Und das ist ihnen bisher tatsächlich auch gelungen, das zu unterbinden, weil sie sagen, im schönsten Nazi-Jargon, keiner der Ermordeten war mosaischen Glaubens, in Anführungszeichen. Und außerdem sei dieses T-Shirt zu einem Zeitpunkt gefunden worden, wo die angeklagten Straftaten schon lange geschehen waren. Das heißt, tut nichts zur Sache. Also auch sie sagen, die Bundesanwaltschaft hat ein Interesse daran, bestimmte Informationen zurückzuhalten, zum einen. Aber auf der anderen Seite hat sie, die Verteidigung Wohlleben, natürlich auch immer ein Interesse daran gehabt und ist zum Teil ja auch Beweisanträgen der Nebenklage deswegen beigetreten, nachzuweisen, dass der Verfassungsschutz in die Machenschaften des NSU verwickelt war, dass er was wusste, dass er zugelassen hat, dass er gebilligt hat, dass er Unterstützungsleistungen gebracht hat, der Verfassungsschutz, also für Rechtsterroristen, dass der die Szene erst richtig aufgebaut hat. Und da sind natürlich Gleichklänge auch mit der Nebenklage festzustellen, auch wenn das für die Nebenklagevertreter und Vertreterinnen, die ich kenne, meist sehr unangenehm ist, wenn sie quasi an einem Strang mit diesen Leuten von der Verteidigung Wohlleben ziehen müssen.
Ich spreche mit Fritz Burschel über die letzten Tage die vergangenen Tage im Prozess gegen Beate Zschäpe und Neonazis als Angehörige bzw. Unterstützende des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds in München. Fritz Burschel ist Prozessbeobachter dort. Du hattest gesagt, ein wichtiger Moment der letzten Woche, der zweite, bitte.
Genau, danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Also das fand ich einen irren Antrag vergangene Woche. Also sagen wir mal so, die Prozesstage sind sehr mühsam gerade. Zum Teil werden nur Dokumente verlesen, werden nur Erkenntnisstände und Erkenntnissammlungen vorgetragen vom Richtergremium, Richterinnengremium. Und das ist wirklich ermüdend. Das ist auch ja zum Teil ganz witzig, sich anzuschauen, wie eine Person nach der anderen oben auf den Zuschauerrängen quasi einnickt bei diesen Vorlesungen. Meistens dauern die Prozesstage im Moment auch nur bis mittags, was für viele auch natürlich eine Erschwernis darstellt. Sie reisen ja zum Teil aus dem ganzen Land an, Kiel, Hamburg, Stuttgart, Köln und so weiter. Und da war das schon Ja, fast erfrischend. Der Antrag des Rechtsanwalts Eberhard Reinicke aus Köln, der Opfer der Kolbstraße, also des Nagelbombenanschlags am 9. Juni 2004 vertritt. Und der hat gesagt, liebe Leute, also ich spreche salopp, so hat das natürlich nicht gesagt. Liebe Leute, seit der Aussage von Beate Zschäpe hat sich ja doch einiges verändert. Und es ist doch verwunderlich, dass sich noch niemand diese Aussage angeschaut hat und verglichen hat mit dem, was wir in der Beweisaufnahme schon zutage gefördert haben. Und dazu gehören unter anderem Fotos aus Urlaubssituationen. Und insbesondere was den Nagelbombenanschlag angeht, hatte Beate Zschäpe in ihrer Aussage gesagt, sie war entsetzt, als sie davon erfuhr, dass ihre zwei Jungs in Anführungszeichen hier diesen Bombenanschlag mit den 710 Zentimeter langen Nägeln in der Kolbstraße in Köln begangen hatten. Hätte sie ausgeschimpft, hätte sich empört gezeigt. Danach sei die Stimmung im Keller gewesen. Man habe kaum noch Kontakt gehabt, obwohl man in derselben Wohnung wohnte. Jeder sei in sein Zimmer gegangen und so weiter und so weiter. Also ganz dramatisch war das von ihr geschildert. Und nun hat Reinicke Bilder aus den Akten nochmal hervorgeholt, die wir zum Teil auch kennen. Die sind auch schon durch die Presse gegangen. Die zeigen, das ist ein Urlaub gewesen in Schleswig-Holstein, 5 Wochen oder 6 Wochen nach dem Nagelbombenanschlag in Köln, und er zeigt die drei, also Uwe Mundlos, Uwe Böhnert und Beate Zschäpe, in schönster Eintracht, völlig entspannt, fröhlich, aufgekratzt in ihrem Urlaub, in schönen Situationen, wie man sich das so vorstellt, in einem schönen Camping- oder Trailer-Urlaub. Und er sagt, diese Bilder widersprechen der Aussage von Beate Zschäpe eklatant und können als Beweis betrachtet werden, dass die Aussage nichts wert ist, also dass die Glaubwürdigkeit der Angeklagten in ihrer Aussage sehr gering oder nicht vorhanden ist. Und mich hat eher wirklich gewundert, dass jetzt ja doch 4 Monate vergehen mussten, fast 5 Monate vergehen mussten, bis jemand auf diese Idee gekommen ist, mal abzugleichen, was sie gesagt hat und inwieweit sich das in den Akten spiegelt. Und insofern war das ein interessanter, spektakulärer Antrag, dem übrigens auch niemand entgegengetreten ist. Das heißt, wir werden diese Bilder tatsächlich nochmal inspizieren im Gerichtssaal und daraus unsere Schlüsse ziehen können.
Jetzt läuft der Prozess schon seit sehr langer Zeit. Mir geht es tatsächlich so, dass ich ganz intensiv nachdenken muss, wann hat der begonnen, wie lange ist denn das jetzt eigentlich her? Es sind 3 Jahre inzwischen fast, muss man sagen.
Ja.
Und nächste Woche oder sowas. Über diese Zeit, ja, am Anfang riesige Aufmerksamkeit, logischerweise, dann als quasi allen erkennbar war, wie lange das gehen wird, ein bisschen abnehmen. Wie würdest denn du jetzt nach 3 Jahren sagen, wie die Berichterstattung über das, was in München im Gerichtssaal und ringsrum passiert ist?
Also man muss sagen, bei aller möglichen Kritik auch an den Medien im Zusammenhang mit dem Prozess, dass sie doch in großer Zahl bei der Stange geblieben sind. Also im Gerichtssaal selber, auf der Medienseite der Zuschauertribüne, tummeln sich eigentlich an jedem Prozesstag immer noch sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Es ist nicht mehr voll. Es ist eigentlich immer nur voll, wenn der Name Zschäpe fällt, dass von Zschäpe irgendwas kommt, dass ihre Anwälte irgendwas sagen werden, dass irgendwas mit ihr los ist. Dann rammeln sie wieder alle rein und sind da. Das ist diese merkwürdige Fixiertheit auf die Person und auf die Frau Beate Zschäpe, die immer noch Massen quasi mobilisieren kann. Ansonsten aber sind auch immer noch Journalistinnen und Journalisten da. Man wächst auch so ein bisschen zu einer, ja, wie soll man sagen, Schicksalsgemeinschaft in Anführungszeichen zusammen. Also man ist auf Tuchfühlung mit den Kolleginnen und Kollegen, auch wenn man eigentlich politisch und inhaltlich oder auch bei der Bewertung des Prozesses ganz andere Schwerpunkte setzt oder ganz andere Perspektiven hat. Ich finde auch, dass in der Öffentlichkeit der Prozess immer noch da ist. Das Problem ist, dass die Informationen, die es gibt, so überbordend sind, so viel, dass eigentlich nur noch ganz wenige, nämlich die den Prozess dauerhaft verfolgt haben, den Durchblick haben. Es ist also tatsächlich so, ich mache ja auch sehr viele Vortrags- und Abendveranstaltungen zu diesem Thema und ich merke, wie die Leute die Informationen oder sagen wir mal die Art, wie man die Informationen dann zusammenstellt und verbindet und Schlüsse daraus zieht, Analysen anbietet, Einschätzungen und sowas, wie die Leute das aufsaugen bei den Veranstaltungen. Es ist das ein großes Interesse da. Es gibt viel Desinformation, viele Verschwörungstheorien, denen man ständig entgegentreten muss, weil natürlich natürlich diese ganzen, also ich meine, alleine die Geschichte Marschner, die ich am Anfang unseres Gesprächs geschildert habe, ist natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Verschwörungstheoretiker und auch berechtigterweise. Wir müssen ja darüber spekulieren, was war da nun? Hat der Bund, das Bundesamt für Verfassungsschutz von den Morden gewusst oder hat sie einen bedeutenden V-Mann, also aus ihrer Perspektive bedeutenden V-Mann geführt, der ihnen nicht gesagt hat, dass er die Geflüchteten quasi beschäftigt, während die schon angefangen hatten, ihre Mordserie zu exekutieren? Und das sind so ein bisschen die Probleme, die da sind. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das Thema immer noch da ist. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch 11 parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Also wenn jetzt der in Brandenburg seine Arbeit aufnimmt, dann sind es tatsächlich 11. Sowas hat es natürlich in der parlamentarischen Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben. So viele Untersuchungsausschüsse zu einer und derselben Thematik. Und das heißt also auch, wenn ein Urteil gefällt wird, vielleicht hoffentlich dieses Jahr noch, wird es das Thema heiß bleiben, weil die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum Teil Mandate haben, die die nächsten Jahre noch abdecken. Und außerdem gibt es, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wird es nächstes Jahr in Köln ein selbstorganisiertes Tribunal geben, was so ein bisschen die Perspektive der Betroffenen, der Geschädigten vom NSU einnehmen will und quasi den Staat jetzt in Anführungszeichen anklagen will. So nach dem Motto staatlicher Rassismus, rassistische Ermittlungen, Collusion oder Verstrickung des Verfassungsschutzes in die Verbrechen des NSU, ne, Stichwort betreutes Morden. All das soll im Rahmen dieses Tribunals aufgearbeitet werden. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer noch dran, dass es sowas wie die Russell-Tribunale oder Basso-Tribunale gegeben hat, wo sich quasi aktive, aktivistische Menschen selbst ermächtigen, so eine Art von Aufarbeitung im Gerichtsformat zu vollziehen. Das wird es nächstes Jahr tatsächlich in Köln geben zum NSU-Komplex. Das heißt also, trotz der langen Dauer ist das Thema präsent. Trotz der langen Dauer wollen die Leute wissen, was passiert da, warum dauert das so lange, warum kostet das so viel? Das ist ein ganz häufiges Argument. Ist es denn das wert? Wir wissen doch, was da war und die Zschäpe und Punkt, 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 Punkt. Aber diese Aufarbeitung braucht ihre Zeit, vor allen Dingen, wenn sie nach rechtsstaatlichen Standards ablaufen soll. Und insofern, ja, also ich bin irgendwie doch beeindruckt, wie stetig das Interesse an dem Prozess immer noch ist.
Ja, und das war es in dieser Woche mit Ein Prozess. Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.